waren wirklich enorm viel Zeit, sei es also wirklich fürs Lesen, fürs Bilder bearbeiten, fürs Text bearbeiten, fürs Arbeiten, statt sich damit mit einem PC oder mit einem Android-Handy zu quälen.
SRF 2 Kultur.
Und heute Abend in Musik unserer Zeit feiern wir einen der bedeutendsten Musiker der letzten 100 Jahre, einen Musikgiganten. Pierre Boulez, der französische Avantgardist, würde genau heute, am 26. März, seinen 100. Geburtstag feiern. Vor 9 Jahren ist er 92-jährig in Baden-Baden von uns gegangen. Wir schauen zuerst in einem mosaikartigen Porträt auf das Leben und Werk von Boulez, zusammen mit dem früheren Musikredaktor und Redaktionsleiter von DRS2, Roland Wächter, der Boulez während Jahrzehnten in Interviews und Gesprächskonzerten journalistisch begleitet hat. Und mit dem Intendanten von Lucerne Festival, Michael Hefliger, der vor mehr als 20 Jahren mit Boulez zusammen die wegweisende Lucerne Festival Academy zur Weiterbildung junger Musikerinnen und Musiker gegründet hat. Eine Sendung von Moritz Weber. Zuerst ein kurzes Resümee der wichtigsten Lebensstationen von Pierre Boulez. Geboren wird er am 26. März 1925 in Montbrison, westlich von Lyon. Zuerst will er Mathematiker werden, aber dann ist der Musiker in ihm doch stärker. Noch während des Zweiten Weltkriegs beginnt er in Paris, Komposition zu studieren bei René Leibowitz und Olivier Messiaen. Sein erstes Werk ist ein Klavierzyklus aus dem Jahr 1945, da ist er gerade 20 Jahre alt. Der Zyklus heißt 12 Notations. Es sind 12 Miniaturen, alle bloß 12 Takte lang. Boulez wird später gerne seine Werke über- und umarbeiten, so auch ein paar dieser Notations zu umfangreicheren Orchesterstücken. Bald bildet er zusammen mit Karl-Heinz Stockhausen und Luigi Nono die Spitze der europäischen Avantgarde. Sie prägen etwa die berühmten Sommerkurse in Darmstadt. Doch in seiner Heimat Frankreich ist man vorerst noch skeptisch mit Boulez. Kurzerhand gründet er deshalb Mitte der 1950er Jahre seine eigene Konzertreihe in Paris für neue Musik, die Domaine Musical. Und er bringt sich damit auch das Dirigieren selbst bei, wie er einmal in einem Interview sagt.
Donc j'étais obligé d'acquérir ces choses-là, tout ce que je sais, sur le tas. Je n'ai jamais appris d'un professeur, vraiment.
In Deutschland erhält er bessere Entfaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel beim Südwestfunk in Baden-Baden. Auch deshalb verlegt er seinen Hauptwohnsitz dorthin. Die Musik der zweiten Wiener Schule, Schönberg, Berg und Webern, bewundert er. Er ist fasziniert, wie man Töne nach Reihen oder eben 12-Tonreihen organisieren kann, und er treibt das in seiner seriellen Phase dann auch selbst auf die Spitze. Mit der seriellen Kompositionstechnik kann er nicht nur die Tonhöhen, sondern auch die Lautstärken, den Rhythmus und das Timbre von Klängen systematisch organisieren bzw. kontrollieren. Für menschliche Interpreten ist solche Musik kaum ganz exakt zum Klingen zu bringen. Der Serialismus, der streng kontrollierte Gegenpol zur Aleatorik, dem Spiel mit dem Zufall, zu dessen Galionsfigur der US-amerikanische Avantgardist John Cage wird. Boulez und Cage lernen sich um 1950 in Paris kennen und schätzen. Die beiden so unterschiedlichen Musiker tauschen sich über ihre Kompositionen und Ideen aus in einer interessanten Korrespondenz. Und Boulez besucht Cage und dessen Lebenspartner Merce Cunningham auch in New York. Cage schreibt ihm einmal: «Wir alle wünschen uns, dass du entweder hier in New York bist oder dass wir alle bei dir in Paris sind. Es wäre ein wunderbares Leben.» Aber der Zufall und die Aleatorik in der Musik ist schließlich doch so gar nichts für Boulez. Er distanziert sich später sogar klar von Cages Kunst. In den 1960er Jahren, Boulez ist jetzt Mitte 30, bekommt er immer mehr Einladungen als Dirigent. Sein analytisch klarer Dirigierstil kommt an. »1966 steht er erstmals auf dem grünen Hügel in Bayreuth am Pult. Er dirigiert im Festspielhaus Richard Wagners Bühnenweihfestspiel Parsifal. Erstaunlich, denn eigentlich findet er, dass die großen Musikhäuser damals zu konservativ sind, dass sie zu wenig neue und neueste Musik spielen. In einem Interview mit dem Magazin Der Spiegel im Jahr 1967 sagt er provokant und sehr polemisch: Man müsste die Opernhäuser in die Luft sprengen, um etwas daran zu ändern.
Quand on m'avait demandé qu'est-ce que vous trouvez comme solution, j'aurais dit la solution évidemment la plus élégante et la plus rapide serait de faire sauter les maisons d'opéra. Mais j'avais ajouté comme c'est très difficile, il faut bien essayer de trouver d'autres solutions.
Und Boulez findet andere, elegantere Möglichkeiten. Er wird Chefdirigent berühmter Orchester, des Cleveland Orchestra, des BBC Philharmonic und als Nachfolger von Leonard Bernstein des New York Philharmonic. Er setzt kurzerhand selbst neuere und neueste Musik aufs Programm. Er arbeitet Tag und manchmal auch Nacht. Und er sucht sich jemanden, der ihm im Haushalt hilft und ihn auf seinen vielen Reisen begleitet. So findet er Hans Messner, mit dem er bis zu seinem Lebensende zusammen in Baden-Baden leben wird. In Paris nimmt man den mittlerweile weltberühmten Boulez und seine futuristischen Projekte nun mit Handkuss. Er darf ein Labor für die Erforschung und Kreation elektronischer Musik konzipieren und aufbauen, das IRCAM, Institut de Recherche et Koordination Akustik Musik am Centre Pompidou. Bis heute eine der führenden Institutionen in diesem Musikbereich. Und auch eine andere Institution gründet er, eines der Spezialensembles für neue Musik, das Ensemble Intercontemporain. Eine glänzende Karriere also, Boulez als Dirigent und einer der wegweisendsten Komponisten seiner Zeit. Und immer enger werden gegen die Jahrtausendwende auch seine Beziehungen zur Schweiz. Und selbstverständlich waren er und sein Werk längst auch Thema im Schweizer Kulturradio auf DRS 2 damals.
Ich begrüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren, zu diesem Workshop über Pli selon Pli. Die Damen und Herren der Academy und natürlich herzlich willkommen Pierre Boulez.
Das ist Roland Wächter, ehemaliger Musikredaktor und Redaktionsleiter bei SRF 2 Kultur, hier in einem Gesprächskonzert mit und über Boulez. Diese und viele andere Produktionen hat Roland Wächter mit ihm gemacht und ich habe mich zum Jubiläum, zu Pierre Boulez 100. Geburtstag, mit Roland Wächter darüber unterhalten. Ja, Roland Wächter, du hast Pierre Boulez mehrere Male getroffen für Interviews oder auch für öffentliche Werkeinführungen und Diskussionen mit ihm, zum Beispiel in Luzern. Kanntest du Pierre Boulez eigentlich bereits vor deiner Zeit als Musikjournalist, also Pierre Boulez und seine Musik?
Ja, als ich in Zürich studierte, da war Boulez bereits ein bekannter Name und die einen erwähnten ihn voller Bewunderung und die anderen erwähnten ihn mit sehr viel Kritik oder nur mit Kritik. Und das machte mich damals neugierig darauf, was es mit dieser Musik eigentlich auf sich hatte. Gehört hatte ich wahrscheinlich damals, also in den frühen 70er Jahren, keine. Und der Zufall wollte es, dass ich in einem, man muss sagen, in einem Ramschladen in Zürich, wo es auch Schmuck und alles andere, ja, vielleicht eher unnötige gab, was ich nicht wollte. Da fand ich eine Doppel-CD. Da war von Pierre Boulez Le Marteau sans Maître und Pli selon Pli. Und ich habe das dann gekauft und ich habe vor allem Le Marteau sans Maître mehrere Male oder eigentlich sehr oft mir angehört, weil ich wollte dahinter kommen, was es mit dieser fremden, befremdlichen, aber eben auch faszinierenden Musik auf sich hatte.
Also Le Marteau sans Maître ist eines der Hauptwerke ja von Pierre Boulez und eines der eher früheren Werke aus dem Jahr 1954. Was war dein erster Eindruck, als du das gehört hast?
Ja, es war schon eine große Portion von Befremden da, das ist ganz klar, weil die Musik, die ist ja oder sie wirkte damals völlig anders als alle andere klassische Musik. Das fing schon bei der Besetzung an, eine merkwürdige Kammermusikbesetzung mit Flöte, Bratsche, dann diverses Schlagzeug und Singstimme. Es ist ja eigentlich ein Liederzyklus.
Und was hat dich daran fasziniert, dass du es mehrmals gehört hast?
die Klangwelt natürlich, diese merkwürdige Handhabung der Instrumente, aber eben auch eine Klangsinnlichkeit, die neben allem Ungewohnten eben doch sehr gut hörbar war. Also die Musik, die ist ja eigentlich seriell oder postseriell, sagte man damals schon, aber sie hat gleichzeitig auch wirklich eine große Klangsinnlichkeit, die wenigstens mich unmittelbar ansprach.
Also nach ganz strengen Regeln, eben seriell, noch strengere Regeln als die Zwölftontechnik, genau. Eigentlich, wo eben auch Parameter wie Dynamik oder
Tonlänge,
ja, genau.
Tonfarbe und so weiter, wo das alles prädeterminiert ist. Dieser Titel «Le Marteau sans Maître», der hat übrigens bei den Gegnern dieser neuen Musik auch zu einem ganz schönen Kalauer geführt, nämlich «Le Maître avec Marteau», nämlich der Meister, der Komponist, der einen Hammerschlag auf den Kopf bekommen hat und jetzt diese verrückte Musik schreibt.
Und wie war es denn und wann war es denn, als du Pierre Boulez das erste Mal erlebt hast, also in einem Konzert?
Das war bei einem Vorgespräch zu einem Konzert in der Reihe Tage für neue Musik in Zürich. Da hat man ihn offensichtlich eingeladen, um Pli selon Pli zu dirigieren. Allerdings stand das Ganze nicht unter einem sehr günstigen Stern. Dieses Vorgespräch zeigte Pierre Boulez irgendwie von seiner unnahbaren Seite. Der Interviewer, der nicht ich war, der hatte nicht wirklich einen Zugang zu ihm oder eher nicht zum Interviewer. Er hat auf mich damals nicht besonders sympathisch gewirkt als Person. Ja.
«Pli selon Pli». Das ist ein Werk, Herr Boulez, das über lange Zeit entstanden ist. 1957 war der Anfang. Der Untertitel dieses Werks heißt «Portrait de Mallarmé». Könnte man auch sagen, es ist ein «Portrait de Boulez»?
Ich glaube schon, ja. Ich hoffe mindestens. Also, ja, das ist nicht so gekommen, weil ich habe die Absicht, ein Porträt zu machen. Das ist lang gedauert, nicht als Absicht, nur als Resultat.
Wie war das denn, als du mit ihm gesprochen hast über seine Werke?
Ich habe ihn eigentlich immer als eine sehr freundliche Person kennengelernt. Er wusste zwar meinen Namen nie, das war noch lustig, er hat dann so etwas gesucht. Hingegen Hans Messner, er wusste meinen Namen, er hat mich immer Monsieur Roland genannt und ich habe ihn dann Monsieur Hans genannt. Aber Boulez wusste meinen Namen nie. Aber er war wirklich immer sehr freundlich, er war zuvorkommend und ich hatte auch den Eindruck, er hat sich eigentlich irgendwie geöffnet, weil es galt ja für diese kommentierte Konzerte, da musste man die Werkausschnitte zum Beispiel festlegen.
In Luzern.
In Luzern bei der Festival Academy. Und er hat das zuerst immer selber gemacht. Und nachher musste ich ihm Vorschläge machen und er hat das dann angeschaut. Und am Schluss konnte ich ihm eigentlich nur noch Vorschläge machen, die er dann einfach so übernommen hat. Also diese Zusammenarbeit, die war wirklich sehr beglückend.
Gab es irgendein Diktum von Pierre Boulez, das dir besonders geblieben ist in diesen vielen Begegnungen und Interviews?
Ja, es gab mindestens eines, das er oft sagte, wenn er neue Musik hörte. Und dieses Diktum hieß, aber diese Musik ist ja nicht neu. Das war für ihn ein ganz großes Kriterium, neue zeitgenössische Musik, die musste wirklich neu sein, sie musste etwas Neues bieten, was vorher nicht schon da war. Und wenn das nicht so war, dann hat ihn diese Musik eigentlich nicht interessiert.
Er hat sich ja dann eben auch ganz klar abgegrenzt von anderen Zeitgenossen, anderen Komponierenden damals, etwa von Hans-Werner Henze.
Sehr stark, ja.
Das war ihm nicht modern genug.
Das war ihm nicht neu genug. Er hatte den Eindruck, oder es war seine Meinung, dass Henze eigentlich ältere Musik so in irgendeiner vielleicht fantasievollen Art rezykliert, aber das war ihm eben nicht genug. Er konnte aber auch sich sehr polemisch, ablehnend äußern gegenüber Musik, die neu war. So sagte er zum Beispiel zu John Cage, er hat keine eigene Sprache.
Er hat keine Sprache. Man kann nicht nur mit einer Abwesenheit von Sprache rechnen. Und weil er keine Sprache gehabt hat, die Ideen sind Ideen geblieben und keine Wirklichkeit geblieben. Und deswegen, das ist also Triumph von Amateurismus.
Klar, Cage hat mit diesen aleatorischen, also Zufallsmethoden gearbeitet und so klang die Musik halt immer wieder anders und das war es dann eben auch nicht.
Da gibt es ja auch noch diesen Briefwechsel, also es gab einen Austausch. Wie erklärst du dir, dass das dann doch auch ästhetisch und vielleicht auch gedanklich dann nicht mehr gepasst hat?
Sie hatten ja sozusagen ein Berührungsfeld und das war eben die Technik der Aleatorik. Also wie kann man den Zufall in die Musik reinbringen, sodass das Werk eigentlich jedes Mal neu erscheint. Und Pierre Boulez selbst, der hat in früheren Werken wie der zweiten und dritten Klaviersonate, hat er die Aleatorik angewendet, aber eigentlich nur ganz streng eingeengt. Der Notentext ist festgelegt, da gibt es also keine Improvisation oder so, aber man kann die einzelnen Elemente der Werke von Aufführung zu Aufführung in der Reihenfolge ändern. Hingegen John Cage wollte wirklich den Zufall, den nicht voraussehbaren, den nicht planbaren und auch nicht geplanten Zufall in die Musik mit einbeziehen. Und das hat Boulez offensichtlich dann nicht gepasst.
Boulez war dann doch auch zu sehr der Kontrollator quasi, sowohl was seine Musik anbelangt, als auch eben was das Private angeht.
Das war er ganz sicher. Also er wollte das Heft in der Hand haben, mindestens bei seiner Musik.
Es gibt ja auch ein Interview von dir mit ihm, wo du ihn so versuchst, etwas über sein Privatleben zu fragen und eben auch ein bisschen ihn nahbarer zu machen, vielleicht auch fürs Publikum.
Er ist immer ausgewichen. Er war in diesem Sinn unnahbar. Und das fing schon an mit Sachen, wie es gibt ein Foto, wo er vor einer Wand sitzt, an der zeitgenössische Bilder hängen. Und dann fragte ich ihn, sind das Lieblingswerke von Ihnen? Und er hat gesagt, nein, nein, da hängen Bilder, die man mir geschenkt hat. Also er wollte sich dazu nicht äußern. Oder ich fragte ihn, gibt es denn irgendwelche Werke, die Sie als Lieblingswerke bezeichnen würden? Und dann sagte er, ja, meine Lieblingswerke sind immer die, die ich gerade dirigiere. Also man kam nicht wirklich an ihn heran. Bei aller Freundlichkeit, ja.
Nicht so richtig zu fassen. Viele Bilder von Juan Miró hatten Sie auch zu Hause, er und Hans Messner übrigens. Mhm. Vielleicht noch zu seinen Werken. Es sind ja dann doch auch sehr viele Uraufführungen seiner wichtigen Werke auch in diese Zeit gefallen, als du als Musikjournalist und Musikredaktor tätig warst noch. Welche hat dich am meisten beeindruckt?
Also es gibt mehrere Werke von Pierre Boulez, die ich großartig finde, die ich auch persönlich mir immer wieder anhöre. Aber vielleicht, wenn ich jetzt eines erwähnen müsste, dann wäre es Rituel in Memoriam Bruno Maderna. Bruno Maderna war damals ein Dirigent und auch Komponist, der sehr viele Werke uraufgeführt hat. Und als er starb, hat Boulez diese Trauermusik für ihn geschrieben.
Das war Mitte der 70er Jahre?
Das war schon Mitte der 70er Jahre. Und der Zufall wollte es, dass ich damals in London war, als diese Uraufführung stattfand. Und ich war auch bei dieser Uraufführung dabei. Und dieses Werk hat eine für mich sehr faszinierende Klangwelt. Denn erstens ist das Orchester in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die größte Gruppe, das sind Blechbläser und Gongs in verschiedenen Größen. Und um das Publikum herum, im Idealfall, sitzen verschiedene große Gruppen von anderen Instrumenten. Also das sind zum Beispiel Duos, Trios und dann größere Ensembles. Jedes hat einen eigenen Schlagzeuger und jedes spielt eine vollständig auskomponierte Musik, die aber immer wieder anders zum Einsatz kommt, weil die Ensembles beginnen erst auf ein Zeichen des Dirigenten oder, als ich es das letzte Mal gehört habe, der Dirigentin, Susanna Melki. Das heißt, das Werk verkörpert eigentlich genau das, was Boulez wollte. Es bleibt immer neu, weil es nicht vollständig fixiert ist und es hat jetzt wieder für mich einfach eine enorme Klangsinnlichkeit.
In dieser Zeit ging es ja dann auch los in Paris mit dem IRCAM, das er geplant und dann eben auch realisiert hat, dieses Forschungszentrum für Elektronik, elektroakustische Musik. Wie hat das hier in der Schweiz für die Musikredaktion gewirkt, dass er das dort aufbaut? Hat man das vielleicht auch ein bisschen mit Neid oder vielleicht auch ein bisschen mit Befremden beobachtet, was da in Paris vor sich geht unter der Ägide von Pierre Boulez?
Ich glaube, da gab es schon eine große Skepsis. Warum soll ein Komponist sich ja wirklich mit Technik im engeren Sinn beschäftigen? Was kann das bringen, neue technische Verfahren in die Musik hineinzubringen? Da gab es eine große Skepsis oder auch Ablehnung, weil man irgendwie das inspirierte Komponieren, so wie das anscheinend früher war, in Gefahr sah. Dass dann Maschinen das musikalische Produkt sozusagen bestimmen. Und das ist vielleicht bei schwächeren Werken dieser Zeit von anderen Komponisten auch so, aber es ist sicher nicht so beim Hauptwerk, das Boulez für diese Möglichkeit komponiert hat, nämlich Repon. Also da ist einerseits auch ein kleines Orchester in der Mitte des Saals, das Publikum rundherum und um das Publikum herum sechs Instrumentalsolistinnen, Solisten, die gleichzeitig, während sie spielen, aufgenommen werden und gleich wieder von einer Live-Elektronik in den Saal abgespielt. Und ich finde, das gibt eine ungeheure Klangwirkung. Man wird von diesen Klängen sozusagen wie umspült. Sicher ist auch da das serielle Denken von früher bei Boulez in der Komposition immer noch vorhanden. Ich glaube nicht, dass er sich je vollständig davon lösen konnte, aber er hat es immer freier gehandhabt. Und hier gibt es nun wirklich eine große Klangfantasie, die meiner Meinung nach zu einem Meisterwerk des 20. Jahrhunderts geführt hat.
Du sagst Meisterwerk des 20. Jahrhunderts zu seinem Stück Repens aus dem Jahr 1980, ist übrigens auch das Lieblingsstück von Hans Messner. Wenn wir schon bei Meisterwerken des 20. Jahrhunderts sind oder ein bisschen den zeitlichen Bogen noch aufspannen, wie siehst du denn seine Stellung in der Musikgeschichte der letzten 100 Jahre?
Für mich ist Boulez ganz eindeutig einer der großen Komponisten oder eigentlich muss man sagen der Musikpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, vergleichbar Stravinsky und Schönberg. Aber mehr noch als diese beiden, eben nicht nur als Komponist und auch Dirigent, sondern eben auch als Anreger. Also das IRGAM, dieses Institut für musikalische Forschung, das ging auf seine Idee zurück. Auch das Ensemble Intercontemporain oder der Musiksaal in der Cité de la Musique, die auf seine Anregung zurückgehen, das sind wirklich Meilensteine der Musik des 20. Jahrhunderts und unsere Musik sähe anders aus, wenn es die nicht gäbe.
Und natürlich hat er auch hier in der Schweiz Pflöcke eingeschlagen, unter anderem eben die Lucerne Festival Academy, ja auch in Zusammenarbeit mit Lucerne Festival, mit Michael Häfliger, auf seine Initiative hin gegründet wurde.
Wo es auch nicht nur um die Aufführung von klassischen Meisterwerken wie von Bartok oder Debussy oder Schönberg ging, sondern auch um die Arbeit mit jungen Komponisten, Komponistinnen, die ihm seine Werke vorlegen konnten. Und er hat die Partituren dann durchgeschaut und hat ihnen Anregungen gegeben. Natürlich waren das schon auch Komponisten, die in seinem Sinn gearbeitet hatten. Also Minimal Music zum Beispiel wäre sicher nicht in Frage gekommen. Von daher hat er eine bestimmte Richtung natürlich propagiert.
Also Pierre Boulez, eine ganz herausragende Figur der Musikgeschichte der letzten 100 Jahre. Gibt es denn jetzt neben diesem vielen Lob auch Dinge an Pierre Boulez' Musik oder an seinen Neuerungen, die du vielleicht ein bisschen kritisch siehst?
Ja, ich habe festgestellt, dass er einerseits über bereits existierende Musik wirklich seine feste Meinung hatte. Man konnte mit ihm nicht wirklich darüber diskutieren. Also eben über Cage oder über Stockhausen zu diskutieren, war absolut unmöglich. Auch andere Musikrichtungen, eben wie Minimal Music oder neotonale Musik, dafür hatte er kein Sensorium und das ist natürlich wirklich auch etwas befremdend, wenn man feststellt, dass eine so große Persönlichkeit doch auch so ihre Grenzen hat. Ich war auch nicht besonders glücklich darüber, dass er dann in den späteren Jahren, so ums Jahr 2000 herum, immer mehr dirigiert hat und weniger komponiert, hieß das eben auch. Auch Sachen dirigiert hat, wo ich fand, das können andere genauso gut wie er. Also warum muss er Richard Strauss oder Bruckner dirigieren? Klar, seine Debussy- und Bartok-Aufnahmen, Schönberg-Aufnahmen, die sind ganz toll. Aber es gab auch ein Repertoire, das er meiner Meinung nach nicht unbedingt hätte aufnehmen müssen.
Hätte lieber mehr komponieren sollen.
Er hätte für mich mehr komponieren sollen und eben vielleicht auch die Projekte weiterführen, von denen immer mal wieder die Rede war. Zum Glück gibt es ja diese Neubearbeitung der Notation. Und er hat dann in späteren Jahren begonnen, diese ganz kurzen Stücke für großes Orchester auszuarbeiten.
Die wuchern so aus diesen Klavierstücken heraus.
Ganz genau. Das ist das Wuchernde, das die Musik von Boulez sehr oft ja hat. Und dann gibt es aber andere Sachen, von denen er immer in Aussicht gestellt hat, dass er sie mal weiterführt. Das wäre ein Violinkonzert für Anne-Sophie Mutter gewesen, das auf diesen Violinstücken mit Live-Elektronik mit dem Titel Anthème beruht hätte. Anne-Sophie Mutter hat im Gespräch mal gesagt, also mich schaudert's, wenn ich höre, dass ich mit Live-Elektronik spielen soll, aber ich würde es machen bei einem Werk von Pierre Boulez. Dazu ist es leider nicht gekommen. Und natürlich auch diese Oper, von der es immer wieder mal hieß, er würde sie schreiben, von der gibt es wahrscheinlich keine Spuren.
Das wäre ja auf einen Text von Jean Genet gewesen. Also Jean Genet war auch bekannt eben für seine autobiografischen Texte und da ging es oft um Sex und Crime, auch um die homosexuelle Subkultur, auch seine Zeit im Gefängnis hat er damit verarbeitet. Warst du überrascht, dass Pierre Boulez so einen Text ins Auge gefasst hat für seine einzige Oper?
Ja, vielleicht schon. Andererseits muss man sagen, er hat ja sehr viele verschiedenartige Texte eben auch vertont. Also in der früheren Zeit, da war es die Dichtung von Mallarmé, Stéphane Mallarmé, später dann René Char in «Le Marteau sans maître». Für «Pli selon pli» war anscheinend James Joyce, Finnegan's Wake, eine Inspirationsquelle und von daher war möglicherweise Jean Genet für ihn insofern eine plausible Wahl, als es nochmals etwas ganz anderes war. Also wiederholen wollte er sich nie und so suchte er möglicherweise ganz etwas anderes. Aber ich glaube, er hat Jean Genet auch gekannt, persönlich.
Ja, also Jean Genet war oft auch bei ihm und bei Hans Messner eben zu Hause zu Gast. Mhm. Da gab es also auch einen privaten Austausch. Mhm. Zum Schluss vielleicht noch Roland Wächter. Hans Messner, mit dem er 43 Jahre zusammengelebt hat in Baden-Baden, der ihn auch immer auf seinen Reisen begleitete. Wie haben die beiden auf dich gewirkt im Zusammenspiel?
Ja, ich habe sie fast immer im Duo angetroffen. Also wo Pierre Boulez war, war auch Hans Messner. Allerdings auch da musste ich das Gleiche feststellen, es war auch da kein Einblick in ihre Beziehung möglich. In Erinnerung habe ich, dass Pierre Boulez Hans Messner, wenn andere Leute anwesend waren, gesiezt hat. Er hat zu ihm nicht du gesagt. Dann, während wir manchmal bei diesen Gesprächskonzerten auf den Auftritt gewartet haben, da haben sie in einem sehr schnellen Französisch miteinander gesprochen, das ich nicht verstanden habe, vielleicht auch nicht verstehen sollte. Das weiß ich nicht.
So eine Geheimsprache.
Vielleicht. Also auch da gab es sozusagen keine Einblicke in ihr Privatleben.
Und dann, wo es dann gesundheitlich ein bisschen Schwierigkeiten gab bei Pierre Boulez, wo er dann eben mit den Augen auch Probleme hatte und dem Arm, wie war das dann?
Ja, vor allem bei diesen Augenproblemen war es ja natürlich so etwas eine angestrengte Situation dann bei den Proben, weil er hat offensichtlich nicht mehr alles gesehen und musste dann auch immer wieder zum Optiker oder er wollte zum Optiker, weil er das Gefühl hatte, man könne da noch etwas ausrichten. Aber es war eigentlich nichts mehr zu machen und von daher war das sicher nicht eine ja, sehr gemütliche Situation für ihn, weil er feststellte, meine Mitwirkung, man kann auch sagen, meine Kontrolle dessen, was geschieht, nimmt offensichtlich ab und das widerstrebte ihm persönlich garantiert.
Roland Wächter, ehemaliger Musikredaktor und Redaktionsleiter bei SRF 2 Kultur über seine Begegnungen und Radioproduktionen mit Pierre Boulez. Um die Jahrtausendwende wurde der Davoser Michael Häfliger zum neuen Intendanten des größten Klassikfestivals der Schweiz gewählt, Lucerne Festival. Eine seiner ersten Ideen war es, Pierre Boulez als Composer in Residence zu engagieren und ihm und seiner Musik so eine größere Konzertplattform in der Schweiz anzubieten. Aber nicht nur das. Häfliger hatte noch andere Pläne mit dem Avantgardisten, der nun auch schon lange als Dirigier und Kompositionslehrer tätig war. Die Aus- und Weiterbildung von jungen Musizierenden mit Fokus Neue Musik. Für dieses Porträt zum 100. Geburtstag von Boulez habe ich darüber mit Michael Häfliger gesprochen. Michael Häfliger, Sie waren natürlich auch eine wichtige Person in Pierre Boulez' Leben. Sie haben viel mit ihm aufgebaut, hier in Luzern, bei Lucerne Festival, für Lucerne Festival. Wie war denn das erste Zusammentreffen mit Pierre Boulez für Sie?
Gut, Pierre Boulez war natürlich schon seit meines Studiums in New York ein Vorbild, also eine Person, vor der man eine hohe Achtung hatte. Ich habe ihn in New York nicht mehr so viel erlebt, dann eigentlich erst später dann mal, ich glaube in Berlin an einem Konzert und dann natürlich hier in Luzern. Also für mich war der Beginn meiner Luzerner Zeit natürlich auch ein großer Aufsprung, weil ich dachte, jetzt kann ich endlich richtig mit Pierre Boulez arbeiten. Beim Davos-Festival wäre das nicht so gut möglich gewesen. Es fehlen einfach dann auch die Ressourcen und Finanzen. Aber das war so ein Wunschtraum. Und als ich gewählt wurde nach Luzern, war einer meiner ersten Gedanken, ja, wow, jetzt kannst du mit Pierre Boulez arbeiten. Und dann habe ich eigentlich sofort seine Assistentin, habe mich kundig gemacht, wie erreicht man ihn. Und da war dann zuerst so ein bisschen Zurückhaltung, also nicht von ihm, sondern von seiner Assistentin. Und ich habe dann nachgehakt und dann gab es dann vor Beginn meiner Intendanz schon das erste Treffen, die ersten Pläne. Wir haben dann 2000, da war ein großes Geburtstagsprojekt mit London Symphony. Das konnten wir dann möglich machen, dass er da kommt. Dann haben wir seinen Composer in Residence geplant. Und dann kam dann schon die Idee mit der Academy, wo er sofort sehr spontan zugesagt hat und dann auch gleich seine Vorstellungen hatte. Das ging gar nicht lange. Also ich war im Dezember in Paris bei ihm. Im Januar hat er uns mit meiner Kollegin Katharina Renker damals eingeladen zu einem Treffen, erste Gespräche. Und das waren dann sofort, zack, zack, zack. Man hat sofort Nägel mit Köpfen gemacht und es gab überhaupt keinen Zweifel, keine Diskussion und irgendwie musste man noch das Geld finden.
Hat das gleich irgendwie gefunkt zwischen Ihnen beiden? Waren Sie gleich Best Buddies? Oder weil manche haben ihn ja doch auch als sehr unnahbar und verschlossen auch empfunden.
Also ich glaube, da war schon eine klare Sympathie. Wir sind für die gleichen Dinge eingestanden, wir haben das Gleiche geglaubt. Ich kannte ihn natürlich nicht von früher, von einer ewigen gemeinsamen Vergangenheit, sondern ich bin sozusagen in seine letzte Lebensphase eingestiegen und habe die doch markant mit beeinflusst. Durch die Projekte hier, vor allem natürlich durch die Academy, das war wirklich ein Wunschtraum. Aber ja, ich habe ihn sicherlich bewundert. Also er war für mich eine große Respektperson. Aber es war ein sehr guter Austausch. Das war immer sehr professionell. Also wir sind nicht zu fest in private Dinge. Er hat immer wieder von Paul Klee geredet. Da haben wir ihm dann auch zu seinem großen Geburtstag etwas geschenkt. Das konnten
ein
wir.
Bild haben Sie ihm
Ja. Das konnten. Paul Klee. Ja, ja. Dann haben wir das zustande bekommen, weil die sind ja sehr teuer. Also ich war dann schon sehr überrascht. Was mich begeistert hat, ist so diese rationale, emotionale Ebene von ihm, dass man weiß, was man will und dass man es dann aber auch gleich tut. Da war Abadou schon ein bisschen mythischer, aber der wusste auch, was er wollte und er hat dann auch gleich geklappt. Aber so im Vergleich war er natürlich, hatte man mehr das Gefühl, er steht mit beiden Füßen im Leben, ist sich aber auch gewohnt, permanent jetzt neue Projekte. Er hat ja dann noch die neue Philharmonie wesentlich mitgeprägt und geplant und ja auch verwirklicht. Das einzige Projekt, das ihm nicht gelungen ist, ist die Saalmodulable. Die hat er mir ja auch noch in die Hände gegeben. Das war dann einfach, glaube ich, eine Nummer zu groß für Luzern.
Da kommen wir dann später noch dazu. Sie haben schon angesprochen, natürlich, also ein erster Schritt war, dass Pierre Boulez hier auch Composer in Residence dann war bei Lucerne Festival. Und dann natürlich eben die Entwicklung der Idee und die Realisierung dieser Idee der Lucerne Festival Academy, die ja jetzt floriert nach wie vor nach über 20 Jahren. Wie ist eigentlich diese Idee entstanden, der Lucerne Festival Academy? War das so eine typische Bieridee oder?
Nein, wir haben daran gearbeitet. Es gab ja einmal doch auch relativ ausgeprägt die Meisterkurse und wir hatten dazu Gespräche, wie man die weiterplant und so. Und ich habe eigentlich gesagt, was will ich neben den großen Stars, neben den großen Orchestern, das waren junge Künstler und zeitgenössische Musik. Das war damals so meine Überlegung und dann habe ich gesagt, ja, bringen wir die beiden zusammen und dann machen wir zeitgenössische Musik und junge Künstler und kreieren eigentlich ein Format, wo das sozusagen vermittelt wird, erzogen wird, eine Academy aus für zeitgenössische Musik für Junge. Und mit der Idee bin ich dann zu Boulez. Wir haben dann überlegt, mit wem und so und was. Ich habe gesagt, ja, das muss man mit Boulez. Und dann gab es dieses Treffen. Na, ich glaube, das war 2000 im Dezember. Dann hat er sofort Ja gesagt. Die Idee war einfach, dass wir etwas Neues kreieren wollten aus dem Meisterkurs für Junge mit zeitgenössischer Musik und eine Akademie aufbauen. Wirklich, wo erstens mal auch ein Orchester gegründet werden könnte, wo man Ensemble hat, wo man dirigieren und so. Aber er hat dann unglaublich schnell auch eine Vision reingebracht, das zum Leben gebracht in den ganzen Planungen und Überlegungen und bis hin eben auch zum Orchestralen. Und diese Idee hat sofort bei ihm Feuer gefangen. Das war wirklich eine sehr glückliche Fügung. Also die Überlegung kam von uns und er hat es eigentlich dann so zum Explodieren gebracht, nicht? Auch seine Intensität, seine Bereitschaft, sich einzubringen, Tag und Nacht, also hier auch und auch für die Planung dann außerhalb des Festivals, nicht? Wir sind immer nach Paris gegangen, haben mit ihm geplant. Das war schon überdimensional. Also.
I do that, with a little bit of freedom, yeah? If you can follow me, that would be better. Because otherwise, it sounds so, ta-ta-ta-ta-ta, po-po-po. That's not really very exciting. You know, can we do that again? One. Na, ya-ta-ta. And again. One, two. And then it's doing it. Yeah, tap, tap, tap. Look to pick over. One. And then. Yes, tap, tap. And suddenly, four. And one.
Pierre Boulez war ja dann auch beteiligt an der ästhetischen Planung und eben auch an der Programmierung der Werke, die dann mit den jungen Musizierenden in dieser Academy einstudiert wurden unter seiner Leitung. Jetzt hatte aber Pierre Boulez ja auch ganz klare ästhetische Grenzen sozusagen, also Sachen oder Strömungen, die er überhaupt nicht mochte. War das manchmal auch schwierig, dann mit ihm die Programme zusammenzustellen?
Nein, es war nicht schwierig, aber man hat sich schon in gewisser Hinsicht an seine Richtlinien gehalten. Das war klar. Er war da sehr prägend und kam natürlich aus einer anderen Richtung als jetzt unbedingt John Adams oder auch die englische Linie. Er war natürlich sehr auf Schönberg, auf Webern, auf diese zweite Wiener Schule gepolt. Das war halt einfach so. Also man wusste schon, dass zum einen ein Bekenntnis zu Pierre Boulez gewisse Dinge ausgrenzen würde oder nicht ermöglichen würde. Er war aber dann auch schon offener und bereitwilliger, sich auf neue Dinge einzulassen. Und er hatte ja auch einen ganz engen Austausch immer mit Simon Rattle. Und Rattle war ja einer der Befürworter, dass man die Dinge öffnet, dass man nicht nur eine Sicht vertritt. Und das hat sich bei ihm, glaube ich, schon langsam so ein bisschen stärker etabliert. Also die berühmte Altersmilde ist bei ihm auch eingetreten. Also er war nicht mehr so radikal, kann man eigentlich überhaupt nicht sagen. Er hat einfach, ich weiß noch, wir waren einmal gemeinsam bei einer Aufführung von Zimmermanns Requiem und ich fand's toll und ich weiß noch, er fand's, ja, naja, Bernd Alois Zimmermann. Er hat mich dann ganz komisch angeschaut, weil ich doch ziemlich begeistert war, aber er war schon sensibel und offen und hat sich auch Dinge überlegt, sicherlich zu seiner eigenen Haltung. Und was einfach exemplarisch war, war seine Bereitschaft, auch mit den Musikerinnen zu arbeiten, vor allen Dingen auch als Dirigent, auch mit dem Orchester und mit den Ensembles und auch natürlich mit den Dirigierstudenten. Das war schon fabelhaft.
Und wie haben Sie ihn da erlebt, in der Arbeit eben mit den Studierenden? War er da eher so der Strenge oder ein bisschen ähnlich wie Abbado vielleicht, musizieren unter Freunden?
Ich glaube, die Akademie war wirklich für ihn in der Zeit, als wir das gemacht haben, das Wichtigste. Und es war ihm unglaublich wichtig, dass er einen guten Austausch mit den Studierenden hatte. Er war fordernd, aber er war nicht dominant. Es hat ihm unglaubliche Freude gemacht. Er hat auch in den Pausen dann immer eigentlich mit denen in der Cafeteria zu Mittag gegessen. Und dadurch, dass er sowieso low-key war und keine Ansprüche gestellt hat, und mit dem Bus hier in Luzern rumgefahren ist. Er war sehr nah bei den Studierenden, sehr auf ihrer Ebene und halt als ein Primus inter pares. So habe ich ihn wahrgenommen.
Und dann natürlich ein anderes großes Projekt, das dann ja nicht zur Realisierung kam, das war die Salle Modulable. Wie ist das entstanden? Haben Sie das auch von sich aus eingebracht oder war das auch eine Idee von Pierre Boulez?
Ja, ich habe ja gedacht an dieses Projekt Theater hier als Erweiterung für das Festival. Das war natürlich alles sehr früh nach dem Bau des KKL. Ich hatte ja diese Phase nicht mitgemacht, sondern ich bin quasi 99 eingestiegen, als das KKL fertig. Für mich war das wie selbstverständlich. Und dann kam ich irgendwann mit dieser Idee und ich bin aber zu ihm und er gesagt, ja, dann müssen Sie unbedingt die Salle Modulable mal anschauen. Dann kam, das war in Baden-Baden, ich war bei ihm und ich habe gesagt, ah, ich könnte auch jemanden finden, der das unterstützt und so. Und dann ging er hoch in irgendwie den ersten Stock, kam runter mit diesem Salle Modulable und dann habe ich gesagt, ja, bah, das ist die Idee. Den gibt es auch heute noch, aber man hat es dann irgendwie fallen lassen, den richtig sozusagen zu entwickeln. Und dann kam er mit ihm und dann habe ich gesagt, ja, probieren geht über Studieren und hat sich dann weiterentwickelt.
Hat er all diese politischen Prozesse dann irgendwie auch mit unterstützt?
Das war dann, glaube ich, für ihn auch ein bisschen zu viel. Er war dabei, er hat sich erkundigt, aber er war nicht wirklich involviert. Die ursprüngliche Idee war, dass es ein beweglicher Raum wäre, also wo man eigentlich die Bühnenelemente absenken könnte und aufbauen könnte, wo einfach viel mehr Beweglichkeit hat, was die Bühne anbelangt. und wo man auch sozusagen die Zuschauerkonfiguration freier bewerkstelligen könnte, was sich doch als eine große Herausforderung dargestellt hat. Ich war natürlich begeistert. Für mich war es auch gedacht als Raum für doch auch traditionelleres Theater, Oper. Ich denke, was dieses Projekt anbelangt, nicht, das ist interessant, das ist eigentlich das Einzige, dass Boulez nicht geglückt ist und hier ist es auch nicht geglückt. Doch zu komplex, vielleicht zu viel auf einmal und gewisse Grundgesetze dann in der Kommunikation nicht wirklich gut eingebaut werden konnten. Also, und ich glaube einfach, für Luzern war es zu früh, an einem neuen Projekt dieser Größenordnung zu arbeiten.
Michael Häfliger, im Jahr 2016 ist Pierre Boulez dann gestorben, im Januar. Wie ist das dann weitergegangen nach seinem Tod? Natürlich, die Academy, die gibt es nach wie vor und so weiter, aber wie ist es persönlich weitergegangen? Sind Sie in Kontakt geblieben mit der Familie von Pierre Boulez, also mit seiner Schwester Jeanne zum Beispiel oder auch mit Hans Messner?
Nein, mit der Familie gab es eigentlich sowieso nie ganz wenig Kontakt. Und dann, als er starb, hat man sie natürlich gesehen, auch begrüßt. Und wann immer wir jetzt zum Beispiel für dieses Poésie pour Pouvoir-Werk, das bei uns jetzt eigentlich sozusagen uraufgeführt wird, nicht? Das ist ein Ensemblewerk von Pierre Boulez, das man eigentlich noch nicht, glaube ich, noch nicht richtig gespielt hat. Und das wir jetzt bringen. Und da war mein Kollege Marc Sattler natürlich auch mit der Familie, also alles, was man sozusagen speziell gemacht hat. Mit Pierre Boulez hat man dann immer an die Familie und die haben eigentlich in der Regel das meistens gut geheißen. Aber man hat nicht viel Kontakt zur Familie gehabt. Das war auch ziemlich weit weg. Auch zu seiner Lebzeit gab es seine Schwester, aber die hat man ab und zu mal gesehen. Nicht oft. Die kam auch eigentlich kaum zu den Konzerten hier. Mit Hans Messmer hatten wir natürlich einen sehr regen Austausch, auch sehr liebenswürdigen Austausch und bis zuletzt dann eigentlich.
Also es ist jetzt nicht so mit Hans Messner, eben die beiden waren ja eigentlich unzertrennlich, die sind ja immer hier auch zusammen, hat man die hier ja auch im KKL gesehen und so, hat sich dann nicht weiterentwickelt, irgendwie eine Freundschaft auch mit ihm?
Also wir hatten eben eine sehr freundschaftliche Beziehung und sehr liebenswürdige Beziehung. Überhaupt, das Baden-Baden ist ja, hat sich geschlossen. Das Haus wurde verkauft, was ich sehr bedauert habe. Es wäre, ich finde, auch für Baden-Baden eine große Chance gewesen, mehr zu machen. Man muss es ja nicht nur an Pierre Boulez dann inhaltlich aufhängen, sondern man kann sagen, das ist ein Haus für die kulturelle Begegnung und das, wo man wirklich auch Anlässe plant und entsprechendes. Und Pierre Boulez ist sozusagen, gibt den Rahmen, aber darin kann auch Neues entstehen, können unterschiedliche Projekte stattfinden. Da hätte ich mir auch mehr Mut vom Festspielhaus in Baden-Baden erwartet. Aber das war irgendwie kein Thema. Schade. Er ist natürlich heute schon am stärksten noch in Paris präsent durch das IRCAM und Centre Pompidou und was er sonst noch alles gemacht hat mit dem Ensemble Intercontemporain. Es war vielleicht nicht seine große Stärke, seinen Nachlass wirklich und all das, was er einmal kreiert hat, sozusagen mit einzubinden in das Leben nach ihm. Da war er vielleicht nicht Weltmeister. Ja, ich kann mich auch erinnern, irgendwann hat er mal gesagt, je m'en fous, es ist mir egal, macht, was ihr wollt. Das war nicht seine Stärke, er war im Leben.
Vielleicht noch eine Anekdote mit Hans.
Bei seiner Beerdigung ging man ja nachher dann in dieses Café, wo sie immer zusammen am Wochenende oder wenn sie in Baden waren, Kaffee und Kuchen.
Ins Café König.
Ging man ins Café König. Da war ich mit ihm zu Lebzeiten vielleicht 2-3 Mal. Und er ging auch dann sozusagen am Wochenende in Baden-Baden im Chorkonzert und war eigentlich der ganz normale, durchschnittliche Bürger, der sozusagen die Kurstadt Baden-Baden genossen hat. Und das war mir gar nicht so bekannt. Ich habe ihn immer da ganz oben im Olymp gesehen, aber er konnte offensichtlich einfach auch so dieses durchaus spießige Leben wahrnehmen und so, also quasi Kaffee und Kuchen, das mochte er so und das hat mich immer überrascht.
Michael Häfliger über seine Zusammenarbeit mit Pierre Boulez. Ja, und mehr zur Geschichte der Lucerne Festival Academy können Sie in der Sternstunde Musik hören und sehen. Zum Streamen zum Beispiel in der App Play SRF finden Sie den Film Pierre Boulez, die Zukunft der Musik als Vermächtnis. Mein Name ist Moritz Weber und Sie können auch diese Sendung jederzeit online nachhören.
Die Nachrichten von SRF um 10 mit Lukas Siegfried. Nach dem Erdbeben sind in Myanmar erste Hilfslieferungen eingetroffen, aber die Lage bleibt schwierig zu beurteilen. Warum, erklären wir gleich. Und die Weltgesundheitsorganisation muss sparen, weil die USA austreten wollen. Das hat Folgen, zum Beispiel am Hauptsitz der WHO in Genf. Das Wetter morgen, im Norden zeitweise sonnig bei 15 Grad, im Süden meist sonnig bei 21 Grad. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien gestern ist vor allem Myanmar betroffen. Die Militärregierung dort spricht von über 1600 bestätigten Todesopfern und mehr als 3400 Verletzten. Und das Rote Kreuz in Myanmar sagt, es gebe verheerende Schäden. Derweil ist die internationale Hilfe angelaufen. Yvonne Lambricke.
Erste Hilfsgüter und Rettungsteams haben das Katastrophengebiet erreicht. Auch die beiden Schweizer Hilfswerke SwissAid und Helvetas haben Hilfe versprochen. Hilfe, die Myanmars Militärjunta angefordert hatte. Und dies zeige, dass die Behörden überfordert seien, sagt SRF Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Es fehlt an allem, an geschultem Personal, an Medizin, an entsprechenden Rettungskräften, an Gerätschaften. Und Menschen vor Ort sagen mir, unabhängig voneinander, dass die Behörden ihnen überhaupt nicht geholfen haben. Also dass sie eigentlich im Stich gelassen worden sind und dass sie sich gegenseitig helfen mussten. Und dazu kommt, die Militärjunta ist bei vielen Menschen in Myanmar inzwischen sehr verhasst. Also das Vertrauen in die Behörden ist sowieso recht gering. Das heißt, das macht das Ganze auch nicht einfacher.
Die Lage in Myanmar bleibt unübersichtlich, auch weil aus dem Krisengebiet nur wenig Informationen ins Ausland gelangten, erklärt der Leiter der Schweizer Botschaft in Myanmar, Daniel Dersic.
Myanmar befindet sich zurzeit in einem blutigen Bürgerkrieg und Teile der Regionen, die jetzt von diesem Erdbeben in Mitleidenschaft gezogen wurden, sind unter der Kontrolle des Widerstandes und da ist die Kommunikation relativ schwierig,
sagt Daniel Dersic in der SRF-Tagesschau. Auch die UNO zeigt sich alarmiert, die Erdbeben seien in einer Zeit geschehen, in der Myanmar wegen anhaltender Konflikte bereits unter einer humanitären Krise leide.